Ärger war gestern. Der Podcast für alle, die sich weniger ärgern wollen. Weniger oft, weniger lang und weniger heftig. Von Philipp Karch. Das ist übrigens mein Papa. Los geht's!
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Anti-Ärger-Podcasts. Wie immer mit drei Beispielen, und zwar privat, öffentlich, beruflich und den eingesprochenen Anti-Ärger-Zitaten aus der letzten Woche in der Online-Community. Hier einfach Copy-Paste am Ende angefügt. Privat, öffentlich, beruflich, also privat, befreundeter Vater von mir hat eine Thematik mit seinem Sohn, der ist um die 20 und diese Konstellation haben wir uns angeschaut. Öffentlich, in einem Seminar, hat quasi auch einen beruflichen Charakter, aber irgendwie war es auch öffentlich, ist was Eigenartiges passiert, auf das ich gar nicht vorbereitet war. Und beruflich, ein Kunde von mir, der arbeitet in einer Firma und dort gibt es Praktikanten. Und da gibt es eine Person, die als Praktikantin oder Praktikant auch Homeoffice machen wollte und wie sich dieser Fall entwickelt hat. Aber alles nacheinander. Also fangen wir an mit privat. Vater und Sohn, also hier geht es einfach um Rollenverständnis. Hier geht es um Führung, geführt werden, um groß und klein. Es gibt ein schönes Zitat von Goethe irgendwie, gib deinen Kindern Wurzeln und Flügel, ich finde das super. Wurzeln irgendwie so die Erdung und Flügel eben die Freiheit, den eigenen Weg zu gehen. Oder von Khalil Gibran, ganz tolles Buch, Der Prophet, so kleine philosophische Abhandlungen. Und da gibt es irgendwie auch so Kinder als Überschriften, heißt es, deine Kinder zu bekommen ist wie Pfeil und Bogen. Du bist der Bogen, du schickst den Pfeil los, das ist so die Herkunft. Und wo der Pfeil landet, welche Flugbahn er nimmt, das hängt von vielen anderen Faktoren ab. Wir haben uns das dann angeguckt, also dieser Vater ist einfach in Sorge, er ist traurig, haben die ganzen Gefühle erstmal angeschaut. Wir haben dann Psychodrama gemacht, also dieses Arbeiten in Szenen. Ich habe mich dann hingesetzt vor ihn als sein Sohn und er hat dann mir ganz offen gesagt, wie es ihm mit mir geht, also seine Sorge, die Entscheidung, die ich treffe, ne, so Ausbildung oder irgendwelche Kaufentscheidungen und sein Verhalten zu Hause und einfach nur nach Hause kommen und mitessen und so, aber einfach nicht mehr da sein und so interagieren. Naja. Und ich habe dann halt so, ich bin in die Rolle reingegangen, dieses fiktiven Sohnes und ich habe zu ihm gesagt, Papa, du bist Alpha, du bist das Alpha-Tier. Und ich danke dir für all die Jahre und ich liebe dich. Und ich bin jetzt anders als du und ich bitte dich, dass du das akzeptierst. Und wir haben hier ein Dilemma oder eine Tragik, weil wir können jetzt nicht uns nah sein. Das geht einfach nicht. Also der 20-Jährige wird nicht so weise sein, wie ich in der Rolle war, weil ich das natürlich jetzt als 50-Jähriger dann sagen konnte. Aber ich habe zu diesem Vater, der vor mir saß, halt gesagt, der Schmerz, den wir jetzt haben, ist ein Zeichen für den Erfolg, den wir haben. Denn ich bin gerade in meiner Individuation drin, ich entwickle mich, ich nabel mich ab. Und du musst es aushalten, dass ich jetzt eigene Wege gehe, die du nicht nachvollziehen kannst. Und was ich von dir verbrauche, ist Vertrauen und Verbundenheit. Deine Ängste kannst du gerne haben, aber behalte die für dich, gib mir keinen engen Rahmen mehr, lass mich wirklich los. Lass mich los, um mich zu behalten. Und der Satz, da hatten wir beide Tränen in den Augen. Also lass mich los, um mich zu behalten, klingt wie ein Widerspruch oder wie ein Paradoxon, aber genau das ist es. Wenn der Vater den Sohn loslässt, dann ist er frei und im Frieden seine Wege zu gehen und dann bleibt er in seinem Dunstkreis oder in seiner Umgebung. Ja, war eine sehr rührende Arbeit. Mein eigener Sohn ist 17 und insofern habe ich die Arbeit auch für mich selbst gemacht, immer wieder mich daran zu erinnern. Mein Sohn ist nicht auf die Welt gekommen, meine Erwartungen zu erfüllen oder meine Bilder, sondern ich bin jetzt für ihn da, wenn er mich braucht, reaktiv. Ich versuche Präsenz zu zeigen. Nach der Trennung ist es schwer, weil ich nicht mehr im Alltag dabei bin und es ist viel Schuld bei mir dann auch da, immer mal wieder. Und darum geht es einfach. Ne? Wie können wir beide, diese beiden Väter hier, jetzt für unsere fast erwachsenen oder gerade erwachsen gewordenen jungen Söhne, Männer da sein? Das war das private Beispiel. Dann öffentlich Seminar. Ich Seminarleitung. Thema war Konfliktmanagement und es bot sich irgendwie an, spontan auch über John Rawls zu sprechen. John Rawls, Philosoph, vor 15 Jahren ungefähr verstorben, der hat ein, wie ich finde, ganz tolles Konzept oder Experiment sich ausgedacht, und zwar der Schleier der Ignoranz. Und da wirst du gefragt, du kannst du bleiben, alles gut, oder du bist jemand, der im Jahr 2025 im Gazastreifen oder in der Ukraine oder im Sudan, also sonst wo, wo es nicht so schön ist, geboren wird. Oder der 1214 in Konstantinopel, was auch immer, also Mittelalter, ist er noch Mittelalter? Ja, geboren worden ist. Also drei Lose, ne? Das wird auf den Zettel geschrieben. Also jetzt sagen wir mal Darmstadt 1975 oder Gaza oder wo auch immer 2025, wo es jetzt gerade ein bisschen Not ist. Das kann politisch sein oder eine Naturkatastrophe, also da, wo du einfach schlechtere Lebensbedingungen hast oder halt im Mittelalter. Und dann musst du das losziehen und das bist du dann. Also du musst abstrahieren können. Und dann kommt die Frage, du kannst auch auf die Lose, aufs Losziehen verzichten. Aber wenn du verzichten willst, das kostet was. Also wenn du bleiben willst, der aus Darmstadt mit 1975, dann kostet dich was. Wie viel wärest du bereit zu zahlen, um nicht ziehen zu müssen? Also wie viel ist dir dein Leben wert in den Rahmenbedingungen, die du gerade hast? Das war das Experiment. Meine Idee war einfach zu sensibilisieren, für die vielen Privilegien, die wir haben, in die Dankbarkeit zu kommen, auch ins Abstraktionsvermögen, in die Verbundenheit mit anderen. Und ich bin dann noch einen Schritt weitergegangen. Ja, also ich wäre bereit, sehr viel auszugeben dafür, ich selbst bleiben zu können. Ich würde, glaube ich, 90% meiner monatlichen Einkünfte bekommen, weitergeben, solange ich meine Rechnung bezahlen kann. Also ich würde alles weitergeben, weil ich echt gerne ich bin hier in dieser Welt, ne? Also hier... ich möchte nicht tauschen, und das wäre das mir. Und da habe ich die Leute versucht eben zu inspirieren, und es war eigentlich auch eine ganz gute Unterhaltung und alles war eigentlich gut soweit. Ich habe dann gesagt, hier sind 50 Euro von mir, wenn von euch noch jemand was drauf gibt, dann gebe ich die 50 Euro und diese Person kann dann sich eine Stiftung oder eine Einrichtung aussuchen und dann gibt mir das Geld hin. So als kleines Symbol des Verzichts und der Dankbarkeit war eigentlich alles gut. Und heute ist mir das dann um die Ohren geflogen, da gab es dann so zwei Leute, die plötzlich Einwände hatten. Also ich hatte ihre Normen verletzt, wie sich dann herausstellte. Und zwar die erste Norm war politischer Natur. Ich habe gesagt Gaza, Gazastreifen oder sag Gaza 2025. Damit bin ich natürlich ein politisches Terrain betreten und man hätte mir unterstellen können, dass ich dann pro-palästinensisch bin und antisemitisch oder anti-Israel. Und das war überhaupt nicht bei mir angelegt. Ich kann ja nur sagen, mein Herz ist klar, ich bin klar, mein Herz ist rein und so weiter. Ich hatte mir einfach eine Notgegend ausgesucht und die tauchte auf. Es war sowohl ein Impuls, dieses John Rawls-Experiment zu bringen, als auch ein Experiment, ein Impuls, diesen Ort zu nehmen. Ich hätte auch Ukraine nehmen können. Ich hätte auch Sudan nehmen können, wo gerade viel Not ist und so weiter. Also ich wollte das wirklich unpolitisch handhaben, aber das wurde mir dann tatsächlich unterstellt. Also ich kam aus der Nummer gar nicht mehr raus. Also es wurde dann immer mehr quasi ausgesprochen oder konfrontiert und es gab einfach kein Vertrauen zu mir. Das war der erste Einwand. Also sei nicht politisch. Das zweite war, warum hast du das Experiment überhaupt gemacht? Was war der Impuls, das Experiment zu bringen? Und ich so, naja, ich habe ja einen Plan als Seminarleitung und dann passieren manchmal Dinge spontan. Die hole ich dann raus, weil sie jetzt gerade passen. Also 80-90% geplant und 10-20% spontan. So war das auch. Das reicht aber auch nicht als Antwort. Also es ging dann wirklich darum, quasi einen Beweis zu haben, warum das didaktisch, pädagogisch unbedingt gebracht werden musste. Und das war ja gar nicht der Fall, sondern es gab eben jemanden, mit dem hatte ich so ein Gespräch gehabt und da fiel mir dieses Experiment ein. Das hat auch nicht. Und das dritte war dann ein moralischer Einwand. Wie kannst du hier 50 Euro reinlegen? Und ich so, naja, steht ja nirgendwo geschrieben, dass man als Seminarleitung nicht irgendwie 50 Euro da reingeben kann und andere einladen kann, mitzumachen. Und mein Deal war ja, wenn noch jemand von euch was gibt, dann bin ich mit den 50 Euro dabei. Wenn niemand was gibt, dann will ich sie zurückhaben. Das war aus meiner Sicht ein angemessener, also moralisch einwandfreier Deal. In dem Moment ging ja auch alles durch. Das war am gestrigen Tag gewesen, aber heute eben nicht mehr. Das wurde anders bewertet. Meine These ist, diese Person, die da diese Fragen stellt und die auch mit meinen Antwort nicht zufrieden war, da ging es um was anderes. Also ich war irgendwie eine Projektionsfläche für irgendwas. Was ich ganz spannend fand, war, wie ich mich da reinziehen ließ. Also ich war nicht in der Lage, da irgendwie auszusteigen, weil ich bis zum Ende diese Einwände ernst nehmen wollte. Aber als ich gemerkt habe, dass meine Antworten einfach gar nicht akzeptiert wurden, habe ich gedacht, okay, also es gibt quasi schon auch vorgefertigte Antworten und nur die würden akzeptiert werden. Insofern hatte ich da, glaube ich, keine Chance. Also ich will mich jetzt hier nicht als Opfer inszenieren, sondern einfach nur im Nachhinein feststellen, das John Rawls-Experiment würde ich wiederbringen. Ich würde aber nicht mehr Gaza oder Ukraine oder irgendwas bringen, weil das einfach möglicherweise zu schwierig ist auszuhalten. Ich würde einfach sagen, an einem Ort mit einer Naturkatastrophe. Das wäre dann eben unpolitisch. Das Geld, glaube ich, würde ich immer noch reinwerfen. Es war dann nämlich so, dass manche Leute in die Schuld kamen, dass sie nämlich, sie fühlten sich dann schuldig, nichts geben zu wollen oder zu können. Das wurde dann rationalisiert und gerechtfertigt. Und da wurden andere Baustellen aufgemacht. Ja, ich will nicht irgendeiner Stiftung Geld geben, sondern hier in Berlin. Darum ging es mir ja gar nicht. Mir ging es nur darum zu sagen, haben wir Privilegien und wären wir bereit, etwas davon aufzugeben, etwas zu teilen. Das war der öffentliche Teil. Der berufliche Teil, da ging es um ein Praktikum, eine Praktikantin oder ein Praktikant war da und wollte dann Homeoffice haben. Der Deal war irgendwie, oder der Vertrag war 3 Tage vor Ort. Und jetzt war unklar, ich erinnere mich nicht mehr genau, ob jetzt auch Homeoffice vertraglich geregelt war oder nicht. Jedenfalls wollte sie 2 Tage Homeoffice machen. Und haben wir alle so, das war so ein Führungskräftetraining, haben wir alle so geschmunzelt. Echt? Praktikantin? 3 Tage pro Woche? 2 davon Homeoffice? Beim Praktikum muss man doch erstmal auch vor Ort sein, um überhaupt da reinzukommen, war unser Glaubenssatz. Also das Selbstverständnis dieser Person hat uns so ein bisschen gewundert und unsere Annahme war dann, naja, wir halten es für angemessen, dass die Person vor Ort ist, weil es geht ja um Lernen dann vor Ort und auch um zu liefern. Ne? Und irgendwann, Homeoffice ist ja dann eher für die Menschen dann, die auch schon eingearbeitet sind, dann von zu Hause arbeiten können, weil sie Vorteile haben, sie sparen sich den Weg oder was auch immer. Ja, und die Frage war halt, wie hat die Person dazu beigetragen, dass es überhaupt dazu kommen konnte? Und wir haben rausgearbeitet, naja, es war vorher einfach nicht klar. Also diese Person hat gelernt, sie muss vorher sich klar werden, was sind die Rahmenbedingungen, die man nicht verändern kann. Also man setzt einfach einen Rahmen fest und in dem Rahmen kann man sich bewegen, aber man kann nicht außerhalb des Rahmens gehen. Und dieser Rahmen wäre zum Beispiel gewesen, in den ersten 2 Monaten bist du die 3 Tage immer hier und im 3. Monat kannst du 1 Homeoffice-Tag machen, und im 4. Monat 2 oder wie auch immer. Man hätte das wirklich spezifizieren können oder sollen, damit genau das nicht passiert. Und die Frage auch, wie will ich führen? Will ich direktiv führen und sagen, kannst du vergessen, das ist hier so, nur so gibt es das Praktikum. Will ich kooperativ führen, dass ich das mit ihr offen diskutiere, also Ergebnis offen diskutiere? Oder laissez-faire, so mir ist egal, wo die Person ist, Hauptsache sie liefert. Ja, das waren die 3 Beispiele. Privat, Vater und Sohn loslassen und trotzdem irgendwie liebevoll verbunden bleiben. Öffentlich, von den Risiken ein Experiment im Seminar zu machen, Geld reinzugeben und plötzlich attackiert zu werden als Projektionsfläche für irgendwas, möglicherweise. Und beruflich, ein Praktikum mit Homeoffice-Anspruch gleich in der ersten Woche. Das waren die 3 Fälle dieser Woche. Jetzt kommen noch die Anti-Ärger-Zitate der letzten Woche hinterher. Und nächste Woche Sonntag werde ich es wahrscheinlich nicht schaffen, weil ich auf dem Wochenende bin. Dann vielleicht in 2 Wochen wieder. Eine gute Zeit mit möglichst wenig Ärgerangeboten. Das Anti-Ärger-Zitat vom 5. Mai, heute aus dem Wald. Im Hintergrund vielleicht der eine oder andere Vogel zu hören. Von Leonard Cohen. Entledige dich all dessen, was unnötig ist. Wabi-Sabi bedeutet, leichtfüßig auf dem Planeten zu wandeln und zu wissen, wie man alles zu schätzen weiß, was einem begegnet, egal wie unbedeutend es ist. Und die 3 Fragen. Was schleppst du noch mit dir herum, was dich eher beschwert als erfüllt? Frage 2. Welchen Preis würdest du zahlen, dieses Ding zurück- und loszulassen und welchen Nutzen hättest du dann? Und Frage 3. Was kannst du verändern an deiner Haltung, um allem gegenüber aufgeschlossen zu sein, was dir begegnet? Also ich sehe hier 2 Ansatzpunkte. Das eine ist, sich wirklich radikal zu trennen von dem, was einem perspektivisch oder grundsätzlich nicht gut tut. Das können Beziehungen sein, partnerschaftliche, freundschaftliche. Das können Pflogenheiten sein, Routinen, dass man zum Beispiel irgendwie sich am Tag 7-mal die Zähne putzt, statt 2 oder 3-mal, weil man einfach das früher gelernt hat. Also wo kannst du etwas loslassen, was dir Zeit und Energie gibt für andere wesentlichere Dinge? Welche Routinen passieren dir noch, weil du nicht ausreichend darüber nachgedacht hast? Oder auch, bei welchen Dingen, die du loslassen würdest, würde nicht die Welt untergehen, wenn du es tust? Also würdest du vielleicht ein Risiko eingehen, aber
die Welt würde weitergehen. Und du hättest auf jeden Fall mehr Energie und Zeit. Das ist das eine, also loslassen. Und das andere wäre dann die Frage, wie mit dem klarkommen, was ist. Also manche Dinge sind wir ausgesetzt, weil sie von außen passieren. Also du bist irgendwo, jemand schreit rum, du bist irgendwo, jemand schaut dich nicht an, du bist irgendwo, da gibt dir jemand was nicht ab. Also dieses Einverstandensein mit dem, was ist. Kompetenz 1, loslassen, was mir nicht gut tut. Kompetenz 2, einverstanden sein mit dem, was ist. In meinem Fall, was könnte ich loslassen? Zum Beispiel freitags einen YouTube-Channel machen zu wollen. Das ist jede Woche so ein Stressangebot. Ich mache es da 3 Monaten schon nicht, aber irgendwie halte ich daran fest. Da bin ich noch nicht klar. Und einverstanden sein mit dem, was ist. Ja, ich bin an einem Ort und bekomme weniger Wahrnehmung oder Wertschätzung, als es mir lieb ist. Und dann mir zu sagen, diese Person ist nicht auf die Erde gekommen, um mir Wahrnehmung oder Wertschätzung zu geben. Also mich aus dem Zentrum meiner eigenen Welt rauszunehmen. Ja, was kannst du loslassen und womit kannst du mehr einverstanden sein? Das Anti-Ärger-Zitat vom 6. Mai von Abraham Lincoln: Gib mir 6 Stunden, einen Baum zu fällen, und ich werde die ersten 4 mit dem Schärfen der Axt verbringen. Frage 1. Wann hast du das letzte Mal zu sägen begonnen, bevor du die Axt geschliffen hattest? Frage 2. Wer hält dich immer mal wieder auf, die Axt zu schärfen? Wann hältst du dich auf und wann andere dich und wann du andere? Und 3. Welchen Preis zahlst du, wenn du sofort zu sägen beginnst und welchen, wenn du erst die Axt schleifst? Und wie kannst du einen guten Mittelweg finden? Also ich habe da ein super Beispiel, und zwar die Online-Kurse, von denen ich seit 3 Jahren spreche. Die mache ich noch nicht, weil ich noch die Axt schärfe. Das Problem ist, vielleicht will ich die Axt schärfen, weil es nur noch um die Axt schärfen geht und ich vergesse ja noch die Bäume zu fällen. In anderen Worten, wann fange ich denn endlich an zu sagen, die Axt ist scharf genug? Was ist das Kriterium für gut genug, um in den Prozess zu gehen? Wann geht die Strategie, die Planung in den Prozess möglich, über? Wenn ich mich so recht selbst reden höre, würde ich sagen, jetzt gibt es jeden Monat einen Online-Kurs. Man möge mich einmal im eigenen Wort. Wie heißt das? Ihr wisst, was ich meine. Viel Spaß bei der Entscheidung, wann ihr von der Planung in die Praxis übergeht. Das Anti-Ärger-Zitat vom 7. Mai von Klaus Frey. Die Art, wie wir mit unseren Ängsten umgehen, hindert uns daran zu lieben. Frage 1. Wie oft nimmst du deine Ängste nicht wahr? Frage 2. Wenn du sie wahrnimmst, wie oft agierst du aus Angst heraus und schaffst neues Leid? Frage 3. Was bräuchtest du, um dich deiner Angst zu stellen, sie zu zeigen und dabei dich verletzlich zu machen? Ja, Klaus Frey ist einer der schillendsten Seminarleiter, die ich kenne. Sein Seminar heißt Initiative-Seminar. Hier ist auch ein Link unterhalb des Zitats. Also wer da mal sich anschauen möchte, absolute Empfehlung. Ich habe bei ihm gelernt, dass unter allem meistens Angst oder Trauer liegt. Also wir fühlen uns vielleicht schuldig, darunter liegt Angst. Wir sind vielleicht sauer, darunter liegt irgendeine Form von Angst. Und wenn wir uns diese Angst nicht bewusst sind, dann werden wir aus der Angst heraus etwas tun. Eine sogenannte Vermeidungsstrategie. Zum Beispiel, dass ich lächle, statt zuzugeben, dass ich traurig bin. Oder dass ich einen Raum verlasse, statt zu sagen, ich habe Angst und so weiter. Und indem wir das tun, verpassen wir den Kontakt mit unserem Gegenüber. Aus dem Kontakt könnte Liebe entstehen. Das heißt, die Angst ist der Liebe im Weg, und das ist für mich eine der wichtigsten Erfahrungen gewesen und ist es jeden Tag immer wieder, weil ich es oft einfach erst zeitversetzt merke. Ich bin sehr oft nicht in meinem Erwachsenen-Ich, und dann tobt irgendwie der kleine Junge oder wer auch immer in mir und hat Angst, und aus dieser Angst heraus wird dann irgendwas getan. Gern auch mal Sarkasmus oder Verachtung oder Lästern oder was auch immer. Ja, was sind deine Vermeidungsstrategien, wenn du deine Angst nehmen kannst? Und wie sehr könntest du lieben, wenn du die Angst immer aussprechen würdest? Das Anti-Ärger-Zitat vom 8. Mai von EQ oder so ähnlich. Da ich kein Ziel habe, bin ich nie verloren. Welche Ziele könntest du aufgeben, noch heute, ohne Wesentliches zu verlieren? Frage 2. Wie würdest du die neue Freiheit erleben, wenn du keinen Druck mehr verspüren würdest, irgendwo ankommen zu müssen? Und Frage 3. An welchen Zielen wirst du festhalten, weil sie wesentlich sind und welche loslassen, weil sie dich unnötig beschweren. Ja, ich glaube, es gibt niemanden, der sagen würde, alle meine Ziele sind sinnvoll, alle meine Ziele erreiche ich mit einem überschaubaren Aufwand in einer überschaubaren Zeit. Ich glaube, wir leiden alle daran, mehr oder weniger, dass wir uns zu viel Ziele vornehmen, also unrealistische oder, ich sag mal, falsche Ziele, du hast sie erreicht und dann ist die Freude gar nicht so groß. Manchmal wollen wir Ziele erreichen, um es anderen recht zu machen, Angst vor Kritik, Angst vor Ablehnung, aber sie entsprechen nicht unserem Naturell. Und also die Frage nach der Vision oder Mission, vielleicht ganz hilfreich. Also warum bist du hier? Was würdest du bewerten, wenn du gingst, also du stirbst in 20, 30 oder ach, was auch immer Jahren und guckst zurück und sagst, welches Ziel war wirklich toll? Also was war lebensqualitätsentscheidend? Wahrscheinlich nicht aufzuräumen, nicht zu putzen, das ist auch wichtig, aber vielleicht auch nicht eine PowerPoint fertig zu machen, vielleicht früher aufzuhören bei 80%, Pareto-Optimum. Und überall zu gucken, wo kann ich ein bisschen Zeit rausnehmen, um das Wesentliche zu machen, das, was mich oder andere wirklich glücklich macht. Warum bist du hier? Welche Welt willst du erschaffen? Ich erschaffe eine Welt voller Frieden, Freiheit und Freude, indem ich mich und so weiter. Also so könnte ein Missionssatz lauten und der könnte uns helfen, bei den Zielen ein bisschen genauer hinzuschauen. Also intelligente Ziele, intelligent erreichen. Welche Ziele wirst du ab heute loslassen oder anders anstreben? Warum bist du hier? Das Anti-Ärger-Zitat vom 9. Mai von Ralph Waldo Emerson. Wer nicht täglich irgendeine Angst besiegt, hat das Geheimnis des Lebens nicht gelernt. Und die drei Reflexionsfragen. Was war deine letzte Angst, die du besiegt hast? Und was war der Preis bzw. dein Nutzen, den du bekommen hast? Frage 2. Welche letzte Angst hat dich davor abgehalten, du selbst zu sein? Und Frage 3. Welche nächste Angst wirst du zum ersten Mal überkommen und wie wird dir das gelingen? Ja, was machen wir oft mit den Ängsten? Wir verdrängen sie, wir tun so, als hätten wir keine. Wir gehen in die Wut oder in die Ablenkung oder in die Rationalisierung. Und das würde nach der Ansicht von Emerson ein Ausdruck sein, das Geheimnis des Lebens nicht gelernt zu haben. Denn immer dann, wenn wir uns eine Angst anschauen und sie überkommen, dann würden wir wachsen bzw. unsere Persönlichkeit entwickeln und vielleicht ein höheres Lebensglück erreichen. Welche Ängste begegnen dir, die du entweder, die dich erstarren lassen, also du siehst sie, aber tust nichts, oder du verdrängst sie, indem du es bagatellisierst oder sonst was machst? Bei mir ist es zum Beispiel die Angst vor Einsamkeit. Und das könnte dazu führen, dass ich Angst habe, mich auseinanderzusetzen. Wenn ich was sagen würde, könnte der andere ja was gegen mich haben, Auseinandersetzung oder Ablehnung oder Ausgrenzung drohen. Heißt für mich also, immer dann, wenn ich diese Angst spüre, mich der auszusetzen und genau das zu tun, wovor ich Angst habe, nämlich das auszusprechen und zu schauen, was passiert, dann hätte ich nach dieser Lesart das Geheimnis des Lebens gelernt. Was dann kommt, weiß ich nicht. Es ist keine Garantie, dass es schöner wird. Es könnte auch eine vorübergehende Verschlimmerung sein, aber vielleicht werde ich am Tag danach oder zeitversetzt sagen, es hat sich gelohnt, denn jetzt bin ich auf einem anderen Niveau angekommen.
Das war eine neue Folge von Ärger war gestern, dem Podcast von Philipp Karch. Hat dir die Folge gefallen? Ärgerst du dich jetzt weniger? Oder ärgerst du dich jetzt sogar noch mehr? Der Podcast geht auf jeden Fall weiter. Und wenn du magst, bist du wieder dabei. Bis dahin, viel Spaß mit all den Ärgerangeboten.